Hallo und herzlich willkommen zu Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt. Heute wird's heiß. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denken Sie doch noch mal ein paar Tage zurück, stellen Sie sich vor, es ist Hochsommer. 38 Grad im Schatten, kein Windhauch. Der Asphalt glüht und die Luft flimmert. Sie befinden sich mitten in der Stadt und es gibt kaum einen Ort, an dem Sie durchatmen können. Willkommen in der Realität. Zumindest in vielen Städten in Deutschland. Es wird deutlich, der Klimawandel ist längst da und er trifft vor allen Dingen unsere urbanen Räume mit voller Wucht. Aber es gibt Hoffnung, denn Städte können sich an klimatische Veränderungen anpassen. Sie können grüner, kühler und widerstandsfähiger werden. Und wir sprechen heute darüber, warum Städte besonders anfällig für Überhitzung sind und welche Maßnahmen wirklich helfen. Das mache ich wie immer natürlich nicht alleine, sondern ich freue mich, dass heute zwei KollegInnen bei mir sind, die nicht nur wissen, wie man Städte klimafit macht, sondern auch, wie man dabei echte Begeisterung entfacht. Zu Gast bei mir sind Tanja Sprenger und Philipp Groß. Sie sind beide Leading Consultant für den Bereich Urban and Infrastructure Solutions bei Dries und Sommer. Und bevor wir in das heutige Thema eintauchen, erstmal hallo an euch beide. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, lasst uns einsteigen mit ein paar persönlichen Fragen. Das machen wir ganz gerne zu Beginn, bevor wir wirklich ins Thema eintauchen. Tanja, wenn du dir jetzt eine ideale, klimaangepasste Stadt vorstellst, was dürfte denn dort auf gar keinen Fall fehlen?
Aus meiner Sicht grün. Viele grüne Parks mit Schattenbänken, Straßenbegrünung, Grünfassaden, insgesamt einfach Schattenplätze. Also wo viel versiegelt wurde, da muss jetzt eben mehr Grün her. Die klimaangepasste Stadt für mich braucht vielleicht auch ein ebenerdiges Wasserspiel im Stadtzentrum, an dem die Kinder in der Sommerhitze einen Heidenspaß haben. Vielleicht mit einem Café direkt nebenan, mit sogenannter adiabatischer Kühlung, also so einem kleinen Sprühnebel dabei. Das stelle ich mir ziemlich gut vor, gerade im Sommer, wenn die Hitze kommt, dass ich dort meinen Kaffee trinke.
Also wenn du das so erläuterst, dann stellst ich mir das auch ziemlich gut vor. Ich konnte mich da sehr gut quasi auf die Parkbank gerade setzen.
Genau, könnte man gut aushalten.
Auf jeden Fall. Philipp, du bist ja auch viel in Städten unterwegs, beruflich, aber wahrscheinlich auch privat. Gibt's denn einen Ort, an dem du persönlich gern durchatmest, wenn es eben im Sommer dann mal die 35 Grad Marke oder auch mehr wird?
Man muss ja in der Stadt manchmal ein bisschen suchen, leider. Aber gerade im Sommer, du merkst das ja schnell, wie wichtig der grüne, kühle Orte einfach sein können. Also ich suche immer den nächstgelegenen Park dann auf. Also muss jetzt nicht ja immer gleich der englische Garten in München sein. Wenn ich jetzt hier mal so bei mir in der Region Stuttgart schaue, in Tübingen, Grünflächen entlang des Neckarufers sind da richtig super angenehm. Also gerade wenn es auch heiß wird, du merkst richtig, wie Wasser und Vegetation da einfach zusammen für Abkühlung sorgen. Und wenn du dann noch ein paar große Bäume hast und du dich legen kannst, so ein bisschen den Schatten genießen, dann kannst du richtig gut durchatmen.
Das heißt, es gibt Hoffnung, dass wir den nächsten Sommer doch noch gut überstehen. Und ein Punkt, den ihr jetzt beide schon genannt habt, ist das Thema Grün. Aber lasst uns jetzt wirklich mal ins Thema ein bisschen tiefer einsteigen. Philipp, wir sprechen die ganze Zeit über Klimaanpassung. Kannst du einmal kurz erklären, was das konkret bedeutet, bevor wir uns den Status quo auch in den einzelnen Städten anschauen?
Natürlich. Also Klimaanpassung heißt im Grunde nach, dass wir unsere Städte, aber auch die Infrastruktur, aber auch unser eigenes Verhalten, also wie verhalten wir uns jetzt zum Beispiel im Sommer oder generell an die Folgen des Klimawandels anpassen. Klimawandel, wir haben mehr Hitze, häufigere Starkregen, längere Trockenperioden, also vieles von dem, was wir diesen Sommer einfach in ganz Deutschland in unterschiedlicher Intensität erlebt haben. Es geht jetzt nicht darum, den Klimawandel zu stoppen, das ist die Aufgabe vom Klimaschutz letzten Endes, sondern im Prinzip darum, mit den Auswirkungen besser klarzukommen. Wenn man es mal als Beispiel runterbrechen möchte, wenn wir uns jetzt wieder auf die städtische, auf die gebaute Umgebung beziehen, bedeutet das, wir brauchen eigentlich mehr Grünflächen, die kühlen, die Wasser speichern, wir brauchen Schattenplätze. Tanja hat es ja eingangs auch schon angerissen, mehr Entsiegelung, Fassadenbegrünung, vielleicht aber auch neue Konzepte für die Stadtplanung, dass sich die Hitze gar nicht mehr so stark staut in den Städten, dass wir einfach ja mehr durchatmen können. Und ganz konkret Klimaanpassung, sehr angenehm, wenn man jetzt ja gerade auch an schöne grüne Parks, an begrünte Innenhöfe denkt. Also das, was ich am Anfang gerade so ein bisschen umrissen habe, was einfach, wo wir im Sommer uns auch gerne aufhalten, gerne durchatmen.
Kann man schon so ein bisschen auch
formulieren, inwiefern der Klimawandel, den wir sozusagen mit den Methoden oder mit den Maßnahmen jetzt auch nicht stoppen können, aber uns zumindest anpassen können, ganz konkret in Städten heute schon merkt? Also wir haben über das Thema Versiegelung gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie aufsteigende Hitze beim Asphalt eine Rolle spielt. Aber kannst du da ein paar Beispiele nennen und auch erläutern, warum gerade Städte auch ganz spezifisch betroffen sind? Weil vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung mal, ich hatte über letzte Woche Chorprobe in Köln und es waren 30 Grad noch um 22 Uhr und es stand wirklich die Hitze in Köln am Rheinauhafen. Also es war schon Wasser in der Nähe, aber trotzdem auch sehr viele Gebäude. Und ich bin dann nach Hause gefahren in Fort und es waren wirklich gefühlte 3 Grad kühler. Also es scheint wirklich einen Unterschied zu geben. Von daher nimm uns einmal mit, wie kommt es denn dazu, dass es eben gerade in Städten so ein Thema ist?
Ja, du hast es gerade ja im Prinzip schon sehr schön angesprochen, auch in der Einleitung. Wir haben jetzt dieses Jahr auch wieder einen richtig heißen Sommer gehabt, zumindest mit sehr starken Temperaturspitzen, teilweise 40 Grad und mehr auch schon in Deutschland, also richtig heftig zu spüren. Besonders heiß wird es natürlich in den Städten, also gerade wenn wir uns große Städte anschauen. Köln kann man sicherlich, da muss man auch mit dazu zählen, Frankfurt, Mannheim, Ludwigshafen sind da immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Hitzespitzen geht. Also es beschrieben, die setzt sich dort richtig gehend fest in der Stadt. Und das merkst du natürlich, also nicht nur im Außenraum, sondern auch in den Wohnungen, in den Büros, auf der Straße. Ist einfach sehr, sehr unangenehm, wenn du dann nachts bei 22 Uhr noch bei 30 Grad durch die Stadt dann irgendwie wieder nach Hause oder zur U-Bahn, zum Bus laufen musst. Wir haben allerdings nicht nur das Thema Hitze. Gleichzeitig auch dieses Jahr wieder verstärkt Starkregenereignisse in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern hatten wir es gesehen, wo man auch innerhalb von kürzester Zeit einfach irrsinnige Regenmengen, also da sprechen wir von 35 Litern pro Quadratmeter, die da in kürzester Zeit, also innerhalb von Minuten eigentlich runterkommen, für lokale Überschwemmungen verursachen. Wenn man sich jetzt mal anschaut beim normalen Regenereignis, 1 Liter bis 5 Liter ist das so ein Mal, also so der typische, der laue Sommerregen, den wir ja auch manchmal in heißen Tagen dann ganz angenehm finden. Das sind schon richtige Unterschiede, so Starkregen, wie wenn du dich unter die Dusche stellst, Wasserhahn auf Vollgas aufdrehst, da kommt schon einiges dann mit runter. Und warum trifft es die Städte jetzt natürlich besonders? Das ist auch schon angerissen. Es kommt viel zusammen. Viel Beton, Asphalt, wenig Grün. Wir haben eine sehr, sehr enge Bebauung meistens. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Oberkörper, die einfach irrsinnig viel Wärme speichern. Gerade auch dunkle Asphaltflächen, dunkle Oberflächen. Wir merken es an der eigenen Kleidung. Wenn du im Sommer ein schwarzes T-Shirt anhast, wird es dir gleich viel wärmer, als wenn du jetzt mit einem leichten weißen T-Shirt durch die Stadt gehst. Und das Ganze, nicht nur für die Hitze, sondern auch für Wasser, es staut sich. Wenn mal so viel Regen runterkommt, es fließt schlecht ab, Kanalisationen werden überlastet und schwupps stehen bei uns halt die Keller letzten Endes voll. Wir haben in Städten zudem eine deutlich höhere Bevölkerungsdichte, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also gerade im ländlichen Raum ist es ja oft sehr, sehr dünn besiedelt. In der Großstadt mit den hohen Gebäuden, 5-stöckige Gebäude und mehr, da haben einfach ganz andere Menschenmassen. Das heißt, eine ganz andere Betroffenheit, gerade was dann auch die vulnerablen Gruppen anbelangt. Also sehr alte Menschen, sehr junge Menschen, die einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, sich an diese Ereignisse, ob es jetzt Hitze oder ein Starkregen ist, einfach mit anzupassen.
Tanja, du arbeitest ja, wie Philipp auch, an ganz konkreten Lösungen. Was sind denn aus deiner Sicht die wirkungsvollen Maßnahmen gegen wirklich diese Überhitzung, die wir gerade schon angesprochen haben? Und was funktioniert? Also welche Maßnahmen können die Lebensqualität der Menschen deutlich erhöhen und gleichzeitig die Städte aber auch widerstandsfähiger gegenüber den Folgen der Klimakrise machen, die wir eben nicht aufhalten können?
Du sprichst jetzt hier einerseits die Hitze an, die Folgen der Klimakrise sind aber eben auch Starkregenereignisse. Und das Tolle ist, wenn wir insbesondere mit naturbasierten Maßnahmen, also insbesondere auch mit pflanzenbasierten Maßnahmen arbeiten, dann können wir da 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also wir schauen uns immer konkret an, wie ihr es auch gerade besprochen habt, wo liegt diese Stadt, wie ist da die Betroffenheit, also wie groß ist wirklich der urbane, der versiegelte Anteil mit dichter Bebauung, wo gibt es vielleicht aber auch am Stadtrand Flächen, die ohnehin vielleicht auch Kaltluft produzieren oder wo gibt es vielleicht Tallagen oder Hänge, wo eben auch kalte Luft nachts in die Stadt einströmen kann? Gibt es da auch Schneisen in der Stadt, wo diese kalte Luft sich dann ausbreiten kann? Das schauen wir uns konkret an und dann schauen wir konkret, welche Maßnahmen machen da Sinn. Insgesamt kann man sagen, ja, mit
Pflanzen zu arbeiten, ist extrem sinnvoll, denn wir haben es eingangs schon gesagt, Pflanzen haben einen Kühleffekt. Das heißt, sie nehmen Wasser auf und es gibt dann eben über diese Verdunstung, die Pflanzen über ihr Blattwerk, über ihr Grünvolumen machen, die Kühlung. Und das kann man natürlich einsetzen und zunutze machen innerhalb einer Fassadenbegrünung, innerhalb einer Dachbegrünung. Man kann entsiegeln und konkret Bäume pflanzen, denn Bäume sind doppelt effektiv als einerseits als natürliche Klimaanlagen. Das heißt, wenn sie wirklich als ausgewachsener Baum dort stehen, spenden sie einerseits natürlich Schatten direkt unter dem Baum und der Schatten, der ist schon mal deutlich kühler und zusätzlich verdunsten sie natürlich auch mal eine enorme Menge Wasser und senken somit die Umgebungstemperatur spürbar. Wichtig ist dabei natürlich, dass man hitzeresistente Arten wählt, die auch langfristig noch gut zu pflegen sind und langfristig ihr Wachstumsvolumen erreichen können. Das heißt, dass sie nicht in den kommenden Jahren aufgrund von Wassermangel, Dürreperioden dann wieder eingehen. Und was man eben dann machen kann, ist diese entsiegelten Flächen oder die Fassadenbegrünungsflächen, die Dachbegrünungsflächen zusätzlich auch als Schwamm zu nutzen. Also Prinzip Schwamm statt hier zu schauen, okay, wie viel Wasser können diese Flächen aufnehmen und so eben die Verdunstung von Regenwasser auch sich zunutze machen und die Hitzespeicherung zu reduzieren. Philipp hat es eben gesagt, ein dunkles T-Shirt, das nimmt direkt natürlich auch die Wärme so ein bisschen auf. Helle Oberflächen sind da besser und Grünflächen können tatsächlich auch ein ganz anderes Mikroklima erzeugen. Das heißt, die Begrünung senkt wirklich direkt die gefühlte Temperatur um mehrere Grad, direkt und vor Ort und auch innerhalb eines Gebäudes. Und das ist besonders wichtig natürlich für die sogenannten vulnerablen Gruppen, die wir angesprochen haben. Das heißt, Kinder oder kranke Menschen oder eben auch die ältere Bevölkerung, wovon wir ja zunehmend mehr haben. Wir alle wissen ja, der demografische Wandel. Wir haben immer mehr Menschen, die eben über 65, über 70 Jahre alt sind, die ab 31 Grad tatsächlich auch schon mit Kreislaufproblemen zu kämpfen haben etc. pp. Das heißt, gerade da sollten wir darauf achten, dass wir auch reflektierende und helle Materialien an Gebäuden, wie zum Beispiel Kliniken, an Pflegeheimen, an Kitas und Schulen einsetzen, die das Sonnenlicht auch reflektieren und somit dann eben da auch einen gewissen Kühleffekt liefern. Das Ganze sollte man natürlich auch kombinieren mit einer Kühllösung für die Nacht. Also wir haben ja hier jetzt viel darüber gesprochen, was passiert bei Sonne mit der Verdunstung und mit Schattenwurf. Natürlich ist es auch wichtig, dass die nächtliche Belüftung hier gut klappt, dass man eben sagt, okay, wir nutzen sogenannte Kamineffekte. Warme Luft zieht immer nach oben. Es gibt schon viele Häuser, wo dann oben eben entsprechend in Atrien, gerade in großen Gebäuden, nochmal Oberlichter sind, die nachts auch automatisiert aufgehen oder die eben ein Hausmeister auch abends dann nochmal aufmacht, wenn es eben so besonders heiße Perioden im Jahr sind. Dass man sich eben Verdunstungskühlung auch da zunutze macht, dass man vielleicht auch da Grün in Innenhöfen pflanzt. Und smarte Technik, ich habe es gerade schon gesagt, wenn die nachts von alleine aufgehen, hilft halt insgesamt, solche Räume einerseits zu klimatisieren, andererseits zu entlüften, ohne da hohen Energieaufwand zu haben. Also wenn man das mal mit Photovoltaik kombiniert, dann hat man, glaube ich, ganz gute Grundlagen, um so ein Gebäude auch ohne großen energetischen Aufwand und hohe Kosten in dem weiteren Betrieb kühl zu halten. Und als letztes, was natürlich total hilft, aber ja, gerade in ländlichen Regionen nicht ganz so beliebt ist, in die Höhe statt in die Breite bauen. Wir alle kennen es, wenn wir in Sommerurlaub fahren oder mal in der Vergangenheit gefahren sind. Gerade in heißeren Ländern stehen die Häuser relativ dicht und sie verschatten sich dadurch gegenseitig. Das heißt, wenn wir höhere Gebäude bauen, die sich gegenseitig verschatten können, dann haben wir da auch tagsüber einen Schattenwurf und haben dazwischen mögliche Freiflächen für Begrünung und Wasseraufnahme, aber eben auch Aufenthaltsflächen, die ganz angenehm sind, weil sie dann eben im Schatten liegen. Und das kann man sich dann eben auch wieder zunutze machen und das Ganze mit dem Schwammstadtkonzept ja in der Planung von Gebäuden mit einplanen.
Ja, spannend, dass wir uns eigentlich so viel Bestehendes schon, wie du gerade auch gesagt hast, schon zunutze machen können und nicht bei allem neu anfangen müssen, weil das natürlich die Hürde einfach, was zu tun, auch immer nochmal nach oben setzt. Thema Hürden ist auch nochmal ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wir kennen es bei allen Projekten. Zwischen Idee und Umsetzung liegen eben oft diese großen Hürden. Was sind denn die Herausforderungen, die ihr aktuell auch erlebt in der Praxis? Weil ich stelle mir zum Beispiel vor, ihr habt das Thema unterschiedliche Beteiligte. Also es müssen die Städte, die Stadtverwaltungen beteiligt werden, die Eigentümer von Gebäuden, aber auch die Anwohner. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man solche vulnerablen Gruppen, wie ihr besprochen habt oder angesprochen habt, auch schon mal am Anfang mit einbindet, um zu gucken, was funktioniert denn für die? Also was sind die großen Herausforderungen und wie klappt es auch, diese unterschiedlichen Stakeholder an einen Tisch zu bringen und die unterschiedlichen oder gegebenenfalls unterschiedlichen Perspektiven zu vereinen?
Ja, du hast es ganz richtig zusammengefasst. Die Lösungen, die gibt es bereits. Die gibt es gerade in den warmen Ländern auch zahlreich in Umsetzung. Da können wir uns einerseits viele Dinge abschauen. Andererseits machen wir vieles auch schon richtig an vielen Stellen und müssen es einfach nur flächendeckender tun. Das klingt jetzt so einfach und charmant, aber du sagst es ganz richtig. Also die Komplexität liegt wirklich darin, in der Beteiligung der verschiedenen Interessengruppen. Klar, wir haben nicht nur die BürgerInnen, wir haben private Haushalte, private Eigentümer, die überzeugt und unterstützt werden müssen. Wir haben aber daneben vor allen Dingen auch die Entscheider aus der Politik und den gesamten Verwaltungsapparat, der natürlich für die Stadtplanung verantwortlich ist, für das Umweltressort in der Stadt, das heißt für die Grünflächen, für die Freiflächen. Wie gehen wir eben mit Frischluftschneisen in der Stadt um? Wie können wir das Ganze stadtplanerisch auch zukünftig mehr in den Fokus nehmen? Wie wollen wir Verkehr auch umgestalten? Wie schaffen wir es, dass wir eben diese Straßenflächen reduzieren, dass wir vielleicht da auch mehr Platz in den Straßen bekommen, um Schattenspender dort aufzustellen? Das heißt Bäume oder entsprechend mehr Möglichkeiten auch haben für klimatisierten ÖPNV etc. pp. Wie soll Wohnungsbau gestaltet werden? Das alles muss natürlich mit betrachtet werden. Und dann gibt es noch den nächsten Schritt, wie finanzieren wir das? Also welche Förderprogramme gibt es? Welche rechtlichen Anreize oder rechtlichen Vorgaben müssen auch beachtet werden? Gerade für die Bebauungspläne muss man sich da natürlich intensiv informieren. Klar, die Verwaltung ist da auch in vielen Themen schon sehr weit, aber eben bisher noch nicht so stark mit diesem Fokus auf die klimatische Anpassung. Und da ist es entscheidend, dass wir eben dazu beitragen, diese Akzeptanz und diese Beteiligung zu fördern und diese ganzen Gruppen auch in den Konzepten, die wir machen, zusammenbringen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen miteinander sprechen untereinander, dass sie sich gegenseitig auch in ihren Bedürfnissen verstehen und auch vor allen Dingen verstehen, warum diese Maßnahmen jetzt nötig sind. Das heißt, was kommt da auf uns zu? Wie können wir darauf eingehen? Denn dieser Klimawandel, klar, es gab immer mal kalte, warme Perioden in der Vergangenheit, aber er kommt ja jetzt deutlich schneller und die Anpassung fällt uns dementsprechend schwerer, weil wir als menschliche Wesen dazu tendieren, dass wir gerne das Gewohnte behalten wollen. Und wir müssen eben schauen, dass wir verständlich, ohne Angst zu machen, aber ganz klar zeigen, was sind die Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können und was kann es auch für Vorteile mit sich bringen, wenn wir jetzt eben unsere Umwelt anders gestalten. Wir können Pilotprojekte dafür zeigen, wir können sichtbare Erfolge zeigen, wo wir direkt in der Nachbarschaft vielleicht auch Projekte haben, die wir uns mal anschauen können und so Vertrauen aufbauen und vielleicht lokales Wissen von verschiedenen einzelnen Bürgern oder Unternehmen vor Ort auch zeigen, wo schon begrünt wird, wie angenehm das sein kann, dass man einfach mal erfühlt, wie stark unterschiedlich so eine Situation auch sein kann von einem begrünten Platz oder einem überdachten Platz hingegen zu einem hoch versiegelten Platz, wo man dann eben in der Hitze steht. Also da ist es auch ganz wichtig, dass man frühzeitig informiert und die Einbindung verschiedener Akteure erhöht einfach auch absolut die Akzeptanz von späteren Maßnahmen. Das heißt, wenn es dann an die Umsetzung geht, dann ist es auch klar, dass es nicht so viele Gegenstimmen gibt, weil letztendlich die Leute schon frühzeitig daran mitgewirkt haben, diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Wir verstehen also die Beteiligung nicht als nice to have, das können wir machen, sondern für uns ist es wirklich der strategische Erfolgsfaktor. Die Leute müssen mit an den Tisch kommen. In unseren Workshops gibt es dann auch verschiedene Thementische, sodass sich jeder auch wiederfindet und die verschiedenen Klimarisiken nochmal detaillierter kennenlernt, weil oft ist das Thema natürlich auch schwer greifbar. Man merkt nur, ja, okay, da kommt was auf uns zu, alles wird extremer, das ist auch häufig in den Nachrichten. Aber wir gucken dann, okay, was sind die lokalen Beispiele? Wir arbeiten mit Visualisierungen, wir gucken uns die Alltagsprobleme an, erfragen auch konkret, wie sieht denn euer Alltag aus? Habt ihr schon mal mit Hitzestress oder mit Starkregen und Überflutungen zu kämpfen gehabt? Wie oft steht euer Keller tatsächlich vielleicht sogar unter Wasser? Und das ist eben besonders wirksam. Also in den Workshops, die wir in unseren Konzepten auch haben, einmal eben, um die Betroffenheit vor Ort zu erfühlen und nachher eben, um Maßnahmen zu bilden, da binden wir auch konkret die Fachleute ein, die Verwaltung mit ein, Katastrophenschutz und Rettungsdienste, einzelne BürgerInnen, Vertreter von verschiedenen Vereinen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr spannend, wer da alles an den Tisch kommt, um eben auch so ein bisschen Konkurrenz abzubauen. Also das Thema Klimaanpassung konkurriert auch oft mit anderen Zielen wie Wohnungsbau oder Verkehrsplanung, dass man da einfach auch so ein allgemeines Verständnis schafft für die verschiedenen Bedarfe in den verschiedenen Bereichen. Das ist schon sehr spannend.
Und klingt wirklich tatsächlich sehr, sehr komplex. Du hast das Thema Beteiligung angesprochen. Und Philipp, ich weiß, dass ihr in euren Projekten neben Workshops, die du ja auch gerade schon erwähnt hast, Tanja, auch mit Beteiligungskarten arbeitet. Könntest du einmal erläutern, was das ist und wie das Ganze konkret funktioniert?
Beteiligungskarten sind eigentlich ein super Werkzeug, finde ich, um Menschen direkt mit einzubeziehen und zwar ganz konkret vor Ort und sehr niederschwellig. Stell es dir mal so vor, du kennst einen normalen Stadtplan, den du hast, wenn du irgendwo in eine fremde Stadt reingehst, das Ganze jetzt digital einmal, Google Maps quasi, und du kannst einfach auf der Karte markieren, was dir gerade nicht auffällt, was in deiner Wohnumgebung vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder in der Schule oder Spielplatz, wo du mit deinen Kindern bist, auffällst. Ganz einfach so einen Marker dran setzen und sagen, hinschreiben, hey, hier fehlt Schatten. Oder hier ist es im Sommer besonders heiß. Oder bei Regen steht hier immer der Platz, ne, komplett unter Wasser, kann nicht mehr genutzt werden oder ähnliches. Also das Tolle daran ist einfach, du bringst das lokale Wissen mit rein, du bringst die lokale Perspektive mit rein. Es gibt ganz wertvolle Hinweise, einfach nochmal sehr, sehr ortsbezogen, wo wir dann tatsächlich auch direkt mit Maßnahmen letzten Endes ja ansetzen können. Und die Erfahrung ist, wenn wir solche Maßnahmen dann noch ansetzen, was direkt auf Bürgervorschlägen basiert, die sind viel, viel wirkungsvoller, weil sie dann wirklich direkt was beheben. Und es kommt auch wirklich für die Bevölkerung, die fühlt sich abgeholt, die fühlt sich mitgenommen. Und gerade jetzt bei so einer digitalen Beteiligungskarte, wir erreichen halt wirklich jeden. Also auch die Leute, die vielleicht abends keine Zeit haben, an einer Veranstaltung teilzunehmen, Schülerinnen, oder auch berufstätige Rentner. Jeder, der im Prinzip einen Browser bedienen kann, kann da einfach darauf zugreifen. Das ist ein super Medium. Ja, lässt sich super gut in diese Konzepte oder generell auch in die Stadtplanung natürlich mit einbeziehen.
Ja, und die Rentner können es im Zweifelsfalle mit ihren Enkeln machen. Da schaffen wir dann noch sozusagen generationenübergreifende Zusammenarbeit. Aber klingt auf alle Fälle spannend, gerade auch dieses On-Demand-Thema. Also ich wüsste bei mir auf dem Heimweg, also ich habe es ja schon beschrieben, schon ganz genau, wo ich da Kreuze setzen würde. Tanja, lass uns aber nochmal vielleicht auch in andere ganz konkrete Beispiele reinschauen. Du hast auch gesprochen, das Thema Erfolge zeigen ist ganz wichtig, um einfach auch Mut zu machen. Gibt es denn einzelne Projekte, die ihr in Städten schon erfolgreich umgesetzt habt, die du mal erläutern kannst?
Also wir haben einige Projekte schon umgesetzt und wir haben gerade zwei sehr, sehr spannende Kreise in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Rheinland-Pfalz. Und da haben wir vor allen Dingen den Landkreis Correm-Zell, der auch ganz früh schon sich überlegt hat, wir wollen verschiedene Beteiligungsformate mit einbringen und wir wollen auch einen zusätzlichen Workshop mal mit den Schulen machen, wo wir wirklich Jugendliche mit an den Tisch holen, SchülerInnen und LehrerInnen beteiligen und uns da gemeinsam anschauen, was können wir denn an den Schulen verändern? Also nochmal da in die Schwerpunkte zu gehen, wie man solche Schulhöfe anders gestalten kann. Stichwort tagübergreifend im Nachmittag auch noch Unterricht zu machen, auch bei heißen Temperaturen, Stichwort grünes Klassenzimmer. Das alles wird dort thematisiert und besprochen. Das finde ich auch ein super Engagement dort vor Ort vom Klimaanpassungsmanagement. Und man hat auch sich vorgenommen, die Weinbauern einzuladen, weil Correm-Zell ist natürlich einerseits auch geprägt durch die Mosel. Da haben wir aber festgestellt, mit den Hochwassern kommt man schon relativ gut klar. Das heißt, Klimaanpassung erfolgt da schon. Man stellt sich schon auf unterschiedliche Pegelstände und veränderte Hochwassergefahren ein. Aber die Weinbauern leiden auch sehr stark unter den veränderten Niederschlägen. Und die auch nochmal einzuladen. Also da gibt's im November dann die Klimawoche und da wird dann auch nochmal eingeladen und konkret über diese Themen gesprochen. Das finde ich sehr spannend. Das kam auch im Zuge dieses Konzeptes jetzt eben als Idee mit auf. Dann haben wir auch den Kreis Bergstraße. Dort haben wir alle Workshops, die wir bisher gemacht haben, und es waren schon 5 Veranstaltungen, direkt in den Schulen gemacht und direkt gemerkt, okay, wie stark leiden die eigentlich auch schon unter der Hitze. Wir haben direkt festgestellt, Mensch, also einen Tag hatten wir tatsächlich auch einen starken Regenfall und einen Tag hatten wir besonders starke Hitze. Da haben wir direkt festgestellt, okay, was macht das auch mit den Schulen und was macht das aus, wenn die Klimatisierung dann auch erstmal nicht vorhanden ist in den allermeisten Fällen oder auch mal ausfällt in den Neubauteilen der Schulen. Das das war schon enorm. Das hat man direkt gefühlt und da hat man direkt Ideen geschmiedet. Also da sind wir direkt über die Betroffenheit hinausgegangen und haben darüber gesprochen, was könnten wir hier eigentlich besser machen, was ist möglich und wo haben wir vielleicht auch schon erste Piloten, wo wir das schon so machen. Das ist sehr spannend gewesen. Und im Kreis Bergstraße auch nochmal eine Besonderheit, da hatten wir tatsächlich auch einen Termin direkt in der Leitstelle mit Rettungsdienst und Katastrophenschutz mit der Leitung. Und die waren besonders stark engagiert, weil es gibt in der Vergangenheit auch schon einen Hitzeaktionsplan und es gab auch verschiedene andere Studien, die man im Kreis Bergstraße gemacht hatte. Und der Rettungsdienst war so ein bisschen besonders motiviert, würde ich sagen, das schneller anzugehen. Er wollte jetzt nicht noch auf ein weiteres Konzept warten, sondern wollte jetzt direkt auch starten mit einer gewissen Umsetzung. Und dann haben wir uns überlegt, ja, vielleicht wäre es sinnvoll, direkt einen digitalen runden Tisch einzurufen, einfach um in diesem Sommer schon anzufangen, das Thema anzugehen. Wie können wir eigentlich mit dem Thema Hitze umgehen, das im Kreis Bergstraße auch wirklich nochmal besonders zutrifft? Also es ist ja der Raum unter Frankfurt, bei Darmstadt, da die Gegend, Heppenheim und Umgebung. Und da ist es auch nochmal so, dass da die Hitze regional besonders stark zu spüren ist. Und dementsprechend hat man das tatsächlich direkt gemacht und so einen runden Tisch der Einsatzplanung einberufen. Da waren dann eben auch verschiedene Vertreter aus Verbänden wie Caritas und so weiter dabei, wo man dann auch geschaut hat, wie kann man eigentlich durch bessere Verpflegung in den Pflegeheimen, durch regelmäßiges Trinken oder eben auch bei Alten- und Pflegediensten dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass die Leute in die Kliniken eingewiesen werden müssen oder dass es gar nicht erst dazu kommt, dass es eben zu Kreislaufproblemen kommt. Und das war nochmal besonders spannend. Da durften wir auch mit dran teilnehmen und das war sehr erfolgreich. Die bringen jetzt direkt diesen Sommer schon Schritte auf den Weg, wo wir das Konzept noch gar nicht abgeschlossen haben. Das ist wirklich hervorzuheben.
Vielen lieben Dank für die Einblicke. Jetzt hast du ja schon beschrieben, die gehen wirklich voran. Ne? Also wir warten gar nicht auf das lange Konzept, auf die lange Strategie, die es natürlich auch braucht. Aber gibt's denn noch andere Punkte, außer dieses durchaus auch direkt in Aktion treten, die andere Städte von diesen Projekten lernen können?
Ja, also man sollte für jede Kommune, für jeden Landkreis einmal vorab schon gerne prüfen, wo es am meisten schmerzt und nicht auf die Konzepte unbedingt warten. Die Konzepte sind etwas, das entsteht langfristig, das ist eine tiefgehende Analyse und das hat auch viel mit baulichen Themen zu tun, wenn wir jetzt vor allen Dingen von Entsiegelung und Begrünung sprechen, wenn wir davon sprechen, wie ein Bebauungsplan zukünftig anders gestaltet sein sollte, wie gehe ich zukünftig mit verschiedenen Prozessen in der Verwaltung um, dann ist das etwas, was langfristig entschieden werden muss und was auch ein bisschen länger dauert, das zu erstellen. Und was jetzt kurzfristig möglich ist, das sollte man sich mal anschauen. Informative Maßnahmen, mal zu schauen, welche Probleme hat man denn insbesondere? Wo kommt es immer wieder zu Überflutungen? Wie kann man ins Gespräch kommen? Das ist tatsächlich etwas, was schneller ans Ziel führt, als man denkt. Dieses Thema ins Gespräch zu kommen, verschiedene Gruppen an den Tisch zu holen und mal zu spüren, was die verschiedenen Bedürfnisse sind und zu schauen, dass es eigentlich tatsächlich, und das stelle ich immer wieder fest, besonders viele Personen schon gibt, die in die richtige Richtung laufen und die auch motiviert sind, etwas zu verändern, dann kommt es durch dieses Gemeinschaftsgefühl und die Fürsprecher schon sehr oft dazu, dass vieles ins Rollen gerät und dass man die ersten Schritte ganz automatisiert schon geht und nachher eben erst das Konzept kommt, das dann eben für weitere Veränderungen sorgt.
Philipp, jetzt waren die Projekte beide sehr stark Deutschland geprägt. Wir sind ja aber auch international durchaus unterwegs und deswegen lass uns mal die deutschen Grenzen verlassen. Gibt es denn internationale Vorbilder, von denen wir lernen können, die vielleicht heute schon ganz viel mehr machen oder besser machen, als wir es tun?
Und die gibt es mit Sicherheit. Also müssen wir überhaupt gar nicht mehr so weit ins Ausland gehen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie nach Amerika oder in den asiatischen Raum gehen, die auch schon sehr viel machen. Lass uns einfach mal nach Frankreich gehen, Paris zum Beispiel. Die Stadt hat in den letzten Jahren wirklich massiv, muss man sagen, in Klimaanpassung, Stadtumbau investiert. Wer sich noch an die Hitzewelle 2003 zurückerinnert, das ist schon ein paar Jahre her. Allein in Paris hat man da weit über 1000 Todesopfer, die sich nur auf die Hitze zurückführen ließen. In ganz Europa waren es mehrere 10.000, was man im Nachgang ermittelt hat. Und der Stadt wurde dann relativ schnell klar, es muss sich was ändern. Also wer Paris noch von früher kennt, typische Großstadt, sehr versiegelt, sehr auf den Automobilverkehr ausgerichtet. So typisch, wie man die Städte halt im letzten Jahrhundert, würde ich mal sagen, entwickelt hat. Und Paris hat im Prinzip eine 180-Grad-Wende hingelegt, setzt jetzt mehr auf Grün, weniger Asphalt und ganz viel auch eine Stadtplanung, die sich an Menschen orientiert, also um es mal in Zahlen zu fassen, seit dem Zeitpunkt, das ist in den letzten knapp 20 Jahren, wurden über 170.000 Bäume in der Stadt gepflanzt. Klar, Paris hat jetzt eine gewisse Größe, aber trotzdem, ich finde es eine beeindruckende Zahl. Also die haben einfach angefangen mal zu machen. Es wurden Dächer begrünt, Stadtwälder angelegt, auch sichtbar, so direkt vorm Rathaus hat man sich getraut. Wir kennen es von vielen Städten, ich muss jetzt nach Stuttgart gerade denken, der Platz vorm Rathaus, hoch versiegelt eigentlich, klar ausgelegt für Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt und ähnliches, aber es geht auch anders. Wer sagt denn, dass ein Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel stattfinden muss und nicht unter, gut, dann vielleicht nicht mehr grünen Bäumen, aber halt unter grünen, ja, Rahmenbedingungen stattfinden kann. Besonders innovativ aber in Paris finde ich die, mal schauen, ob ich es richtig ausspreche, die Co-Oasis, ist ein Programm, wo sie angefangen haben, Schulhöfe umzugestalten. Also Tanja hat es ja auch erwähnt, im Kreis Bergstraße, wo wir direkt in den Schulen bei den Workshops waren, da direkt die Auswirkungen gemerkt haben. Schulen, auch je nach Altersgruppe, natürlich eine der vulnerablen Personengruppen letzten Endes. Und Paris hat angefangen, die ganz gezielt umzugestalten, zu begrünen, kühle Oasen zu schaffen. Da gibt es jetzt Bäume, Beete, Wasserläufe, naturnahe Spielgeräte auch. Haben die Flächen massiv entsiegelt, begrünt und dann auch wieder dieser Beteiligungsgedanke. Gemeinsam mit Kindern, Lehrkräften, Anwohnenden, die wurden alle aktiv in die Gestaltung ja mit einbezogen. Und darüber hinaus viele Schulhöfe, also gerade in Deutschland steht dran, nur Privatgelände, nur wegen den Nutzungszeiten, nur für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte irgendwie. Paris hat die total geöffnet. Also viele davon, nicht alle, aber viele, sind jetzt auch außerhalb der Schulzeiten öffentlich zugänglich und bieten dann gerade an heißen Tagen am Wochenende Schattenabkühlung, Begegnungsstätte mitten im Quartier. Also die Flächen sind im Prinzip ja schon vorhanden gewesen, ne? Man muss sie nur öffnen, man muss sie Neues nutzen. Also super Beispiel, finde ich, wie Klimaanpassung wirklich ganz praktisch und auch sozial mitgedacht werden kann. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Paris in Europa, Kopenhagen, es wird immer wieder genannt, ist glaube ich so ein klassisches Beispiel, aber auch die Stadt geht ja sehr, sehr mutig schon seit vielen, vielen Jahren voran. Die haben sogenannte Klimarouten eingeführt, also Straßenzüge beziehungsweise auch Grünzüge sind es ja eigentlich, die bei Starkregen wirklich ganz gezielt Wasser ableiten, gleichzeitig für den Radverkehr, Grünflächen mit Spielmöglichkeiten und ähnliches dienen. Also Infrastruktur muss nicht immer asphaltiert, grau und linear sein, sondern kann wirklich auch mit einer doppelten Nutzung ja letzten Endes genutzt werden, um da wirklich auch Mehrwerte zu schaffen und Stadtbild aufzuwerten.
Tanja, lass uns mal eine Brücke zum Anfang schlagen. Du hast am Anfang gesagt, wie du dir quasi die perfekte urbane grüne Oase vorstellst. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft springen, ins Jahr 2040, wie sieht dann die klimaangepasste Stadt aus?
Ein bisschen so, wie ich es am Anfang gesagt habe, hoffentlich. Das heißt, deutlich grüner. Ich hoffe, dass wir es schaffen, auch die Mobilitätswende ein bisschen weiter vorangetrieben zu haben bis 2040. Das heißt, Umstellung auf emissionsärmeren E-Autoverkehr, das heißt deutlich weniger Schadstoffe in der Luft, aber vor allen Dingen vielleicht auch eine gewisse Umstellung auf ÖPNV, auf Fahrrad- und Fußverkehr, sodass wir insgesamt es schaffen, von Parkplätzen mehr zu Parks und Plätzen zu kommen. Das heißt, dass wir auch wirklich die Möglichkeit haben zu entsiegeln, weil wir nicht mehr so viel Blech auf der Straße stehen haben. Ich selbst weiß, wie wichtig das Auto gerade auch in ländlicheren Gebieten ist. Ich glaube aber, dass man gerade in den hochverdichteten städtischen Bereichen da sicherlich noch deutlich mehr machen kann. Und da können wir, glaube ich, bis 2040 auch wirklich viel Potenzial heben und insgesamt dafür sorgen, dass sich die Oberflächentemperaturen einfach auch verringern. Das heißt, dass wir mit Hitze besser klarkommen. Und das alles wird natürlich zusätzlich auch den Effekt haben, wenn wir mehr Pflanzen einsetzen und diese Kühleffekte nutzen, dass die auch mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, gerade Bäume nehmen besonders viel Wasser auf. Im Starkregenfall, ich sagte es eingangs, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, können diese Bäume auch besonders viel Wasser aufnehmen. Das heißt, wir können einen Baum in eine Mulde pflanzen, das Wasser läuft erstmal da rein und nach saugen dann die darin stehenden Pflanzen dieses Wasser auf. Wir können viel mit sogenannten Mulden und Rigolen in der Stadt arbeiten. Das wäre für mich der Wunsch, dass wir da doch einige klimaangepasste Städte in 2040 haben, die das ausprobiert haben, die sich das zunutze machen. Denn es gibt auch so schöne Schaubilder, wo man nur sieht, wie ist so der Unterschied von asphaltierter Oberflächentemperatur zu entsprechender Oberflächentemperatur bei Gras unter einem Baum. Und das sind bis zu über 20 Grad Unterschied. Also wenn ich mich im Sommer entscheiden kann, ob ich jetzt bei einer 65 Grad heißen Oberfläche stehen möchte auf dem Asphalt, wo ich mich nicht traue, die Schuhe auszuziehen, weil es mir dann echt an den Fußsohlen brennt, oder mich ins kühle Gras setze, dort die Schuhe ausziehe und mir das zunutze mache, dass ich dann von unten ein bisschen Kühlung erfahre, dann weiß ich, wofür ich mich entscheide. Und da freue ich mich einfach, dass viele Städte, Kommunen und Landkreise gerade diesen Weg gehen, und bin da auch echt motiviert bei dem, was ich alles so höre in unseren Workshops, in den ganzen Beteiligungsformaten, dass wir da auch hinkommen werden, zumindest in die Nähe.
Philipp, hast du noch Ergänzungen oder Potenziale, die wir zusätzlich nutzen können?
Ja, Tanja hat es ja schon super zusammengefasst, also gerade dieser Temperaturunterschied, ich finde ihn immer wieder faszinierend, wenn man sieht, dass sich Asphaltflächen da wirklich auf teilweise über 70 Grad im Sommer aufheizen können und nachts halt auch, wenn nicht wirklich abkühlen. Also von dem her, weniger graue Straßen ist so meine Vorstellung. Ne? Muss die Infrastruktur, ich habe es gerade erwähnt, immer grau und trocken sein. Warum machen wir nicht viel mehr Grünzüge? Ne? Begrünen die Straßen, reduzieren vielleicht den stehenden Verkehr, Parkraumbewirtschaftung in den Städten, sicherlich ein wichtiges Thema. Wo gewinnen wir diese Flächen letzten Endes her? Oder aber auch über den Tellerrand hinausschauen. Ich meine, Paris hat es vorgemacht. Viele Entscheidungen, die sie getroffen haben, waren, glaube ich, auch nicht sonderlich populär am Anfang. Man gesagt hat, ja gut, dann wird halt hier die Stadtstraße wird komplett geschlossen, wird umgebaut. Die ist auf einmal nicht mehr für den Autoverkehr durchgängig. Kopenhagen, Barcelona haben Ähnliches in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, da stehen wir uns in Deutschland manchmal nur ein bisschen so sehr selber im Weg einfach. Lasst uns die Themen angehen. Lasst uns einfach wirklich mutig einfach mal vorangehen, mal Dinge ausprobieren auch. Vielleicht funktioniert es auch nicht, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Dann lernen wir daraus und schaffen es dann hoffentlich auch gemeinsam, dass wir bis 2040 dann lauter schöne, grüne, klimaangepasste Städte und Kommunen in Deutschland haben.
Genau. Was ich vielleicht noch ergänzen mag, ich finde es, was du eben sagst, ne, vielleicht trauen wir uns den ersten Schritt nicht. Ich glaube, es einfach mal auszuprobieren, bringt echt Schwung in die Sache. Und man muss auch schauen, dass man innerhalb der Landkreise, innerhalb der Kommunen zwischeneinander mehr ins Reden kommt. Weil viele haben schon Dinge ausprobiert, wo die einen oder anderen noch so ein bisschen wankelmütig sind und sagen, wir wollen es noch nicht, weil es ist irgendwie noch nicht in Studien erwiesen. Und dann sagen wir ganz oft, ja, hey, guck mal nebenan, die machen es schon und die haben es erprobt und die haben das jetzt ein Jahr stehen. Fragt die einfach mal, es funktioniert vielleicht schon, und sucht euch mal einen Ort in der Stadt, wo ihr das verproben wollt. Und ich glaube, jeder kann auch mit seinem eigenen Mindset in seinen eigenen Netzwerken dazu beitragen, indem man darüber redet, indem man einfach mal schaut, wenn nicht entsiegeln geht, stellt einfach einen Blumenkasten hin. Ich glaube, jeder Beitrag zählt. Und letztendlich klingt es jetzt nach viel Arbeit, das schreckt immer so ein bisschen ab. Aber ich finde es ganz toll, was man für Bilder zeichnen kann, wie unterschiedlich solche Städte aussehen können und was das für ein Aufatmen und für eine Lebensqualität für sich mitbringt. Also dieses Thema lebenswerte Städte gestalten, das ist wirklich das, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Also ich finde, Philipp, wir haben mit einem der Traumjobs erwischt. Wir sorgen dafür, dass wir es lebenswerter machen, und das macht ungeheuer viel Spaß.
Ja, da kann ich dir nur absolut zustimmen. Es ist eine Herausforderung jeden Tag natürlich, aber es macht auch unglaublich Spaß, dann auch zu sehen an den Beispielen, die wir jetzt auch genannt haben, dass da wirklich, es passieren auch Dinge, und es ist Engagement, wie du es gesagt hast, Tanja, ist ja im Prinzip da. Ne? Wir müssen es jetzt nur den Drive nutzen und die Themen jetzt wirklich in die Umsetzung bringen.
Genau, wir wissen, dass es funktioniert.
Ja, genau, ihr wisst es, ihr habt es schon erfahren, und ich würde sagen, zusammenfassend, den Drive nutzen, mutig sein und miteinander reden sind so die drei wichtigen Punkte, die mir heute nochmal bewusst geworden sind und auch klar geworden ist, dass die Klimaanpassung entscheidende Chancen für eben lebenswerte Städte bietet. Und wer heute handelt, gestaltet für morgen gesunde, resiliente und attraktive Lebensräume für uns alle. Dafür brauchen wir grüne Infrastruktur, kluge Stadtplanung, müssen aber vor allen Dingen auch soziale Teilhabe schaffen. Das habt ihr heute auch nochmal schön unterstrichen. Und so schaffen wir in den Städten Orte, die Gesundheit fördern, Lebensqualität steigern und soziale Gerechtigkeit stärken. Und damit sage ich vielen lieben Dank für eure spannenden Einblicke, liebe Tanja und lieber Philipp. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, Sie konnten ein paar neue Perspektiven mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen Inspiration, wie Sie die hitzigen Zeiten in den Städten gut überstehen können heute, aber natürlich auch in Zukunft. Und die Herausforderungen des Klimawandels, das ist heute auch nochmal deutlich geworden, lassen sich natürlich nicht im Alleingang lösen. Gerade im Austausch entstehen oft die besten Ideen. Und wenn Sie etwas aus der Folge bewegt hat oder Sie eigene Erfahrungen und Perspektiven teilen möchten, gehen Sie gern mit uns ins Gespräch, denn jede Stadt, jedes Projekt und jede Stimme zählt auf dem Weg zu einer klimaangepassten, lebenswerten Zukunft. Besuchen Sie auch gern unsere Website, folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und treten Sie mit uns in Kontakt. Alle Infos dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal bei Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt von Dresd und Sommer.